und haut wieder auf die Griechen. Da hat die Kanzlerin ja auch an die niederen Instinkte appelliert im Sommer. Also wir können nicht eine gemeinsame Währung haben und die einen gehen früher in Rente und die anderen später. Und die einen machen mehr Urlaub und die anderen weniger. Da müssen sich alle schon ein bisschen gleich anstrengen. Schon haben die Stammtische gesagt, jawohl! Blöd, dass gleich einer ihrer Berater kam, auf die sie sowieso nie hört, und gemeint hat, Chefin, gib mal her. Chefin, ist blöd, aber ob Griechenland oder die anderen Südländer, die haben fast alle das gleiche Renteneintrittsalter wie wir. Und Urlaubsweltmeister in Deutschland, und in Europa und der Welt sind immer noch auch wir. Da war sie wieder sauer. Eine Unverschämtheit, mich mit Realitäten zu konfrontieren. Na gut, ist...
Kompott Nummer 291, Bungabgang. Hallo und herzlich willkommen zum 291. Kompott, den ich am heutigen empfindlich kalten Freitag, dem 11. November 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:57.
Gerade nicht mehr. Egal. Die Eilmeldung, dass irgendwie Gorleben nicht mehr das einzige Atommüllendlager sein soll, sondern da neu gesucht werden soll, die habe ich eben gerade bei der Tagesschau gesehen, aber noch nichts Genaues. Das Intro nebenbei stammt aus der 44. Neues aus der Anstaltssendung. Also der, die inzwischen schon 2 Folgen alt ist, aber ja, die Merkel-Griechen. Falsch ist es trotzdem immer noch nicht. Was es hier aber ansonsten wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech inklusive Space und Mafia und jede Menge Kälte, Biber. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist nicht das vorbeischwirrende Laub, sondern Teil 3, die Technik-Ecke, in der nochmal die Patienten versteckt sind, die Fanboy-Meldungen, Neues von der Mafia, ein paar Space-Meldungen und wie immer mehr. 2 Grad, partly sunnige, chillige Greetings. Die 2 Grad, die Windchillen minus 1, Comfort Level jetzt minus 2. Und der Wind macht 26 bis 39 km/h aus dem Southeast. Oder anders ausgedrückt, ist immer noch ziemlich windig, aber es wird ein bisschen weniger schlimm windig. Und sonnig. Da hinter mir. Hätte es mit der Sonne ein bisschen früher angefangen, hätte ich ja vielleicht auch noch einen Park aufnehmen wollen. Aber na gut. So. Dafür kann man das jetzt auch gut als Akkutest benutzen. Sowohl vom Aufnahmegerät als auch von anderen Geräten. Sodela, dann hätten wir da mal die Patienten. Hatte ich in Teil 2 schon mal. Hier gibt es auch als heise Meldung, dass nämlich rund 2500 hochsensible Patientendaten psychisch schwerkranker Menschen aus Schleswig-Holstein frei im Internet abrufbar gewesen sind. Wir haben die Daten gesichert und die Firma kontaktiert, sagte der Kieler Landesdatenschutzbeauftragte Thilo Weichei am Donnerstag. Zuvor hatten die Lübecker Nachrichten berichtet, dass die Behörden und Klinikbriefe, medizinische Befunde und psychologische Dokumentationen sogar heruntergeladen werden konnten. Auslöser sei eine Sicherheitslücke bei einem Internetdienstleister in Rendsburg gewesen, der Datenbank hat für insgesamt 5 soziale Dienste und Behörden in ganz Deutschland Betreiber. Wir haben bislang keine Erklärung, wie das passieren konnte, sagte ein Firmensprecher der Zeitung. Nach Recherchen des Blattes waren die Daten offenbar monatelang einsehbar. Für uns waren die Daten abrufbar, sagte Weichei. Wie lange dieses Loch bestanden hat, können wir aber noch nicht sagen. Es werde nun ermittelt. Einen vergleichbaren Fall habe es in Schleswig-Holstein noch nicht gegeben. Nach den Angaben der Zeitung hat der Betreiber den Server nach einem Hinweis der Zeitung aus Sicherheitsgründen vorübergehend komplett abgeschaltet. So, Herr Weichei, ich erwarte jetzt, dass bevor nicht vollständig geklärt ist, wie es dazu kommen konnte, nicht eine einzige Piepsmeldung zum Thema Facebook, Google oder was weiß ich aus Ihrem Hause raus sickert. Na? Weil hier, Patientendaten, wichtig. Facebook ist im Vergleich dazu Pipifax. Und zwar wirklich Pipifax.
Gefaxtes Pipi.
Also, ist vom letzten Freitag. Dann gab es da nochmal eine Nachfolgemeldung, dass Schlamp Persönliche Daten und medizinische Befunde von tausenden Psychiatriepatienten aus Schleswig-Holstein standen monatelang, vielleicht sogar über Jahre hinweg, völlig ungeschützt im Netz. Nachdem die Tageszeitung Lübecker Nachrichten das unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein über dieses Problem informiert hatte, nahm das ULD einen Kontrollbesuch beim verantwortlichen Internetdienstleister Rebus vor und fand den Angaben zufolge vor allem eines vor: Chaos. Die vorläufige Bestandsaufnahme der Datenschützer fällt vernichtend aus. Beteiligte sind in mehrere Einrichtungen bzw. Stellen, zwischen denen die Arbeitsverhältnisse und Verantwortlichkeiten unklar geregelt sind, teilte das ULD am Montag in Kiel mit. Qualitätskontrollen beim IT-Einsatz hätte nicht stattgefunden. Eingesetzt wurde eine spezielle Software, deren Sicherheit anscheinend nie ernsthaft hinterfragt wurde. Die vorläufige Bestandsaufnahme habe ergeben, dass fast alle Anforderungen an ein funktionsfähiges Datenschutzmanagement nicht beachtet wurden. Zumindest aktuell bestehe jedoch keine Gefahr mehr, denn der Server mit den sensiblen Daten wurde abgeschaltet, erklärte Thilo Weichei, Leiter des ULD. Was ja nicht heißt, dass es nicht irgendwo anders noch einen Server gibt, wo dieselben Daten mit denselben Anwendungen verwaltet werden. Na, dass jetzt diese eine physische Kiste da aus ist, heißt ja nun überhaupt gar nichts. Plus, Bonusfrage, wird irgendwo anders noch die Software eingesetzt? Gibt es irgendwo anders möglicherweise dasselbe Problem nochmal in grün? Na, steht ja anzunehmen. Plus, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, wir haben noch nicht mal die elektronische Gesundheitskarte, wo es die zentralen Datenbestände geben kann. Also, irgendwann mal. Wo alle Systeme online sind und sich online auch irgendwelche Daten durch die Gegend schleichen. Und trotzdem gibt es hier so ein riesiges Datenloch. Das hat nicht zu sein. Na? So. Ist am Montag gewesen. Dann gab es Fanboy-News. Ein Siefel, nämlich Siri, ist letzten Donnerstag in USA ausgefallen gewesen, mutmaßlich, weil irgendwo ein Serversystem oder auch mehrere Serversysteme, aber jedenfalls serverseitig irgendwas nicht funktioniert hätte. An sich irgendwie nicht so richtig spektakulös. Das Interessante war, dass Siri zwischendurch auch mal kommentiert hat, I can feel my mind going oder so ähnlich. Auch ein Herzzitat. Oder anders ausgedrückt, ja, die Entwickler haben sich da auch mal einen Spaß gemacht, so frei nach dem Motto, wir kriegen mit, dass das System gerade irgendwie Probleme kriegt und lassen das den Anwender mal irgendwie wissen. Solange wie das System noch weit genug funktioniert, dem Anwender was mitteilen zu können. Und so richtig schön ist es alles natürlich nicht, weil wenn Siri nicht mehr funktioniert, dann kann das iPhone 4S einem ja nicht mehr zuhören. Oder zumindest nicht verstehen, was man von ihm will. Aber ja. Und da gab es also irgendwie einen Ausfall. Wo der herkam, wie lange der gedauert hat, etc. pp. ist alles nicht bekannt. Was nur bekannt ist, ist, dass sich halt Anwender beschwert haben, dass es nicht geht. So, weil da hat Apple irgendwie auch keine Informationen rausgelassen, so von wegen, ja, ist ein Problem, we're working on it. Oder ist kein Problem, liegt bei dir lokal. So, ne? Das heißt, da kann es Leute gegeben haben, die dann erstmal irgendwie ihre lokale Internetanbindung verpuschelt haben, bis sie festgestellt haben, das bin ja gar nicht ich. Das Internet sagt, das passiert auch bei anderen Leuten. Wenn man denn dem Internet wieder so weit vertraut. Aber ja. Dann ist am Freitag iOS 5.0.1 Beta 2 an Entwickler rausgegangen. Die Bildnummer von dem Ding war 2 größer als die erste Beta, nämlich 9A404. Vorher war 9A402. Weiß ich auch nur deswegen, weil ich 9A405 persönlich kenne, aber Und so richtig klar war nicht, was da geändert ist. Ne? Also irgendwie 2 Bildnummern größer als die vorher schon verteilte Beta-Version. Klingt jetzt nicht nach riesigen Änderungen. Klingt nach, also irgendwo hatte ich jetzt gelesen, das hätte sein können, dass da irgendwie Aktivierungsprobleme behoben worden seien. Weil es irgendwo auch Berichte gab, dass es vereinzelt ein paar Entwickler gab, die 5.0.1 Beta 1 auf ein Gerät draufgeschnallt haben und das Gerät dann gesagt hat, du bist aber gar kein registrierter Entwickler, beziehungsweise dieses Gerät gehört nicht zu einem registrierten Entwickler-Account. Was ja dann auch schon irgendwie nicht so richtig hübsch ist, aber ja. So. Da gab es dann auch irgendwie nicht viel von zu hören. Ich habe mich dann mal umgeguckt, ob es irgendwo Berichte gibt, ob denn 5.0.1 tatsächlich hübscher ist und kam so die Meldung, ja, looking good. Motorflugzeug. Trotzdem sind in Teil 1 und 2 keine. So, dann gibt es ein Moto-Urteil. Und zwar im Mannheimer Landgericht. oder am Mannheimer Landgericht ist ein Versäumnisurteil gegen Apple ergangen auf Bestreben von Motorola. Die hatten nämlich verklagt sowohl Apple GmbH, also Apple Deutschland GmbH, als auch Apple Inc. USA. Und Apple Inc. USA hat aus irgendeinem Grund innerhalb der gesetzten Fristen keine Reaktion ans Gericht kommen lassen. Und damit ist dann ein Versäumnisurteil ergangen, halt Default Judgment, dass Apple Inc. keine Geräte in Deutschland verkaufen dürfe, die zwei von Motorola benannte Patente verletzen würden. Wobei die Patente irgendwie aus der Kategorie total unkonkret klingen. Also mir ist nicht klar, welche Geräte gemeint sein könnten. So frei nach dem Motto, alles, was irgendwie UMTS-Funk benutzt. Möglicherweise, was ja dann effektiv hieße, iPad, iPhone. Aber gut, der Witz daran ist, das Urteil ist halt nur gegen Apple Inc. und nicht gegen Apple Deutschland ergangen. Und da ist mir jetzt nicht ganz klar, inwiefern man denn argumentieren kann, dass Apple Inc., also die US-Hauptfirma, in Deutschland überhaupt irgendwas verkaufe. Offiziell macht das alles Apple Deutschland. Es gibt jetzt aber auch Leute, die meinen, naja, so apple.com/de gehöre aber zu Apple Inc. und nicht zu Apple Germany. Boah. Ja, vielleicht gibt dann Apple Inc. den Auftrag an Apple Germany. Ist die Frage, ob Apple Inc. den Auftrag an Apple Germany nicht geben dürfte. Also alles so ein bisschen unkonkret. Auf jeden Fall ist klar, da gibt es ein Urteil gegen Apple. Apple sagt, naja, also im Moment trifft uns das nicht. Aber gab dann auch Juristen, die meinten, naja, also da sollte Apple sich nochmal gegen wehren. Das sollte so nicht im Raum stehen bleiben. Sonst könnte noch irgendjemand auf den Trichter kommen, dass mindestens über die Webseite verkaufte Geräte von Apple Inc. stammen würden und damit ein Bruch dieses Urteils wären, was dann entsprechende Strafen nach sich ziehen würde. Aber ja. So, dann gibt's einen Sicherheitsabgang. Nach zwei verlorenen iPhone-Prototypen in 2 Jahren nimmt Apple-Sicherheitschef John Terrio nach US-Medienberichten seinen Hut. Das Wall Street Journal Blog All Things Digital und der Online-Dienst CNET berichteten, Terrio gehe in den Ruhestand. Sein Abgang hänge mit der unglücklich verlaufenden Fahndung nach einem geheimen iPhone-Prototypen im Sommer zusammen, die Apple noch in Erklärungsnot bringen könnte. Der kam 2007 vom Pharma-Riesen Pfizer zu Apple und war davor FBI-Agent. Na, das iPhone, was nie wieder aufgetaucht ist und wo... Jetzt macht es ja doch komische Geräusche hier. Und wo es eine komische Durchsuchungsaktion gegeben hat. Ich habe extra einen Puschel drauf, aber trotzdem gibt es eine Situation, die hier komische Geräusche macht. Das finde ich doof. Puschel nicht windtauglich. Nicht 100% windtauglich. Naja, also da gab es ja die Geschichte, dass ein 4S-Prototyp abhandengekommen sein soll in einer Bar und nie wieder aufgetaucht ist und danach dann irgendwie eine Apple-Leute bei einem Menschen eine Wohnungsdurchsuchung gemacht haben sollen im Beisein von Polizisten. So, da dürfen die eigentlich nicht durchsuchen, dürfen auch in den USA eigentlich nur Polizisten und was zum Piep. Aber ja, so, und da soll dann jetzt also der Sicherheitschef da seinen Abgang gemacht haben. So, dann gibt es irgendwie Gerüchte, was die nächste iPad-Generation anginge, dass da irgendwie jetzt dann 2 LED-Leuchten eingesetzt würden fürs Display, wie im Zweifelsfall wieder Digitimes mitbekommen haben. Genau, Digitimes. Und ja, das läuft alles so in der Kategorie, naja, nichts Genaues weiß man nicht. Aber die Gerüchterstatter murmeln, was von ja am nächsten iPad würde gearbeitet. Nein, ach, wirklich? Das wird nicht erst 2 Tage, bevor es dann irgendwie auf einer Keynote verkündet wird, angefangen? Na, es ist auch davon auszugehen, dass schon irgendwie Arbeiten an der nächsten iPhone-Hardware-Generation begonnen haben könnten vor Jahren. Na, also ja. Fällt alles so in die Kategorie. Blob. Stammt hier vom Montag als Meldung. Dann gibt es einen Sicherfehl. Und zwar hat Security Expert and Mac Hacker Charlie Miller einen Fehler mit Code Signing ausfindig gemacht, der zusammenhängt mit dem JavaScript-Beschleunigungskrams, der seit iOS 4.3 sich in iPhones versteckt, ursprünglich nur in Safari, inzwischen in allem, was irgendwie Webseiten anzeigen kann, aber nicht von Apps alleine. Und da hat er irgendwie ein Sicherheitsloch ausfindig gemacht, mit dem man halt unsignierten Code zur Ausführung bringen kann. und das auch an Apple gemeldet. Und gleichzeitig ist auch noch fertiggebracht eine App, die dieses Loch ausnutzen kann, durch den App-Store-Prozess zu bringen und im App-Store halt tatsächlich anzubieten. So, und nachdem er dann veröffentlicht hat, dass er das hat, ist er dann nicht nur die App aus dem Store geflogen, sondern auch seinen Developer-Account beendet worden. Und Reaktion insgesamt ist eher so, was soll das denn? Na, also die Code-Signing-Geschichte ging darum, also ich weiß nicht genau, wie da das Loch jetzt aussieht, was er da genutzt hat, aber dass es unsignierten Code auf iPhone zur Ausführung gibt, das ist halt seit 4.3 drin. Da hat Safari eine JavaScript-Engine bekommen, die so eine Art Vorcompiler enthält und JavaScript halt in Maschinencode umwandelt und dann diesen Code, gerade frisch geschrieben, einfach mal zum Ausführen bringt. Der ist natürlich von niemandem signiert. Na, logischerweise, weil wenn es dann noch irgendwie eine Signierung auf dem iPhone gäbe, das wäre auch irgendwie nicht so total sicher. Und habe ich ja damals auch schon gemeint, na, da hoffe ich mal, dass das Ding sicher ist, weil wenn das Ding nicht sicher ist, dann hat man plötzlich unsignierten Code in der Ausführung. So, jetzt in iOS 5 ist der Witz, der ist ein bisschen ausgeweitet worden, dass also nicht nur Safari alleine das irgendwie hinkriegen kann, sondern auch irgendwie das Webseitenanzeige-Dingsbums, wenn man sich das Zeug auf den Homescreen legt. Mir ist halt jetzt nicht ganz klar, inwiefern man da von außen reingreifen kann und unsignierten Code tatsächlich zur Ausführung bringen kann, aber offensichtlich gibt es da einen Sicherheitsmangel. So. Und warum jetzt dann nun der Entwickler-Account gekillt wurde, ich vermute einfach mal so in die Landschaft rein, dass das Default-Aktion ist, so frei nach dem Motto, nein, in den Entwicklerrichtlinien steht, du darfst keine bösen Dinge tun, du hast böse Dinge getan, damit hast du dich nicht an die Entwicklerrichtlinien gehalten, zack, dein Account ist weg. So, halt Standardreaktion. Ohne drüber nachzudenken, was an der Stelle jetzt dann zu dem blöden Beigeschmack führt, ein Sicherheitsforscher hat gezeigt, ihr habt da ein Sicherheitsproblem und ihr habt ihn dafür aus der Entwicklergemeinde gekickt. Ihr bestraft ihn quasi dafür, dass er euch darauf hingewiesen hat, dass ihr ein Sicherheitsloch habt. Da hoffe ich mal, dass da bei Zeiten auch nochmal irgendwie jemand darauf aufmerksam wird und seinen Hintern mal in Bewegung setzt, um dann den Entwickler-Account entweder wiederherzustellen oder irgendwie eine andere Lösung herbeizuführen. Weil so riecht das halt ein bisschen unangenehm. Das geht so nicht. So, also wie gesagt, mir ist auch noch nicht ganz klar, wie das da dann nun funktioniert, aber das muss mir alles auch gar nicht ganz klar sein. Ich hoffe mal drauf, dass da Apple jetzt dran arbeitet, einen entsprechenden Sicherheitspatch zu backen und den dann ASAP auf Geräte zu schleusen, weil bis dahin gibt es halt eine Möglichkeit, dass zumindest böswillige Apps tatsächlich Code an der Signierung vorbeischleusen können und das will man ja eigentlich nicht. Es sei denn, man macht irgendwie Jailbreaks. Dann wiederum will man das. So. Genau, da gab es auch Fife. Apple schmeißt nicht nur Charlie Millers Test-App aus dem App-Store, sondern auch gleich den ganzen Account. Na, das ist doch mal souveräner Umgang mit Findern von Sicherheitslücken. Immer feste draufkloppen, denn das weiß ja jeder. Wenn jemand schuld an den Sicherheitslücken ist, dann der Typ, der sie gefunden hat. Ja, also ist halt eine echt unsouveräne Reaktion von Apple, aber ich vermute einfach mal, ohne es genauer zu wissen, dass das eine Standardreaktion ist, so von wegen, da gibt es irgendwie die App Store Guidelines und wenn du halt eine App machst, die bewusst Fehler ausnutzen soll, dann brichst du die App Store Guidelines und da steht dann irgendwo im kleinen Nebensatz so von wegen, ja, und dann kann dir dein Account auch weggenommen werden. Standardreaktion. Ist so meine Vermutung, ohne dass ich es genauer wüsste und ohne dass ich jemanden, der es genauer wissen könnte, bisher dazu gehört hätte. Aber ja. Dann am Mittwoch gab es eine Meldung, die ist also quasi einmal durchs ganze Internet geschwappt. Nämlich Adobe hat verkündet, Flash für mobile Geräte nicht mehr weiterentwickeln zu wollen. Dass also irgendwie Version 11.1 die letzte Flash-Version für mobile Geräte und Fernseher wäre, die sie überhaupt noch bauen. Oder danach das dann einstellen würden, außer für irgendwelche Sicherheitsupdates. Adobe is stopping development on Flash Player for browsers on mobile. Was ja nun, das ist uns ja lange verkauft worden als ein großartiges, tolles Feature, was Android hätte, was WebOS hätte, was RIM auf Geräten hätte. Nur die bösen, bösen iPhones hätten das nicht. Alle würden Flash haben. So, jetzt stellt Adobe Flash für mobile Geräte ein. Und die einzigen, die sich bisher geäußert haben, sind die Leute von RIM, die gesagt haben, nein, wir haben eine Source-Code-Lizenz, wir werden das weitermachen. Ja, und irgendwie, RIM, lustig, die haben ja praktisch keine Kunden mehr. den rennen die Kunden ja auch schreiend davon. Und also da fällt jetzt dann ein scheinbarer Vorteil von anderen Plattformen weg, der aber auch wirklich nur ein scheinbarer Vorteil ist, weil im Prinzip hat Adobe ja vor einiger Zeit schon mal zugegeben, dass Apple Flash nicht auf den Geräten haben wollen würde und dass die vielleicht auch damit recht haben könnten. Da gab es ja irgendwie einen Media-Server-Dingsbums, das an iOS-Geräte Videocontent als H264 ausgeliefert hat, was die ja dann nativ anzeigen können. Und jetzt ist halt die Frage, wenn Flash auf Mobilgeräten stirbt, wer übernimmt die Nachfolge? Gibt es dann Blinky Ärgerwerbung in HTML5? Wahrscheinlich, weil die Werbeblubber, die wollen ja ihren Quark auch weiterhin den Leuten vors Gesicht tackern. Weil Sachen, die nerven, die kauft der Anwender ja. Oder so. So, dann gab es eine Frage, die auch in diversen Ecken aufkam. Wie sieht es denn aus, Siri, für ältere Geräte? Also so Jailbreak-mäßig ist ja wohl irgendwie Leuten tatsächlich gelungen, Siri auf iPhone 4s zum Laufen zu bringen, was so schwer rein von der Hardware nicht sein dürfte, weil so ein iPhone 4 ist ja im Wesentlichen ein iPhone 4s mit langsamerer CPU, beziehungsweise mit nur einem Kern-CPU statt zwei. Das heißt, gegebenenfalls laufen da Sachen nicht wirklich parallel ab, die auf dem 4S parallel ablaufen können. So, tendenziell sollte das kein gigantischer Unterschied sein und stellt sich raus, wenn man erstmal es schafft, die Dateien, die man tatsächlich braucht, aus einem 4S rauszuprökeln, dann kann man es tatsächlich hinkriegen, iPhone 4s mit Siri zu versorgen. Jetzt ist auch irgendwo schon Siri auf einem 3GS gelandet. Was ja tendenziell, also zumindest theoretisch, dann doch ein bisschen auch wieder anders sein sollte. Aber Apple hat jetzt auf die Anfrage eines Entwicklers, ob Siri gegen eine kostenpflichtige spezielle Firmware auch für iPod Touch und iPhone 4 zur Verfügung gestellt werden könnte, mit einem Nein geantwortet. Siri funktioniert nur auf einem iPhone 4S und wir haben keine Pläne, ältere Generationen zu unterstützen. Ist ja auch irgendwie logisch, weil das ist so der eine dem Anwender leicht zu vermittelnde Unterschied zwischen 4 und 4S. Na, sonst hätte das 4S ja nichts, was man irgendwie auf den allerersten Blick sehen kann, weil schnellere CPU fällt nicht unbedingt auf. Die fällt auf, wenn man die Geräte nebeneinander hält und wirklich zeitgleich auf die Knöpfe drückt und feststellt, so ja, das 4S ist tatsächlich bei einigen Sachen einen Schwapp schneller. Nicht akut viel schneller, also nicht so, dass wenn man es nicht hat, man irgendwie sich zu Tode langweilt. Also es ist nicht so der Unterschied zwischen 3G und 3GS, weil der war ja schon gefühlt gigantisch. Keine Ahnung, ob er real gigantisch war, aber gefühlt war der auf jeden Fall gigantisch. Und so. Also Siri bleibt beim 4S. So, und dann gab es gestern Abend dann iOS 5.0.1, Bild 9A405. Ich sage ja 9A405, 9A404 war Beta 2. Ist dann gestern Abend rausgekommen und ich habe dann nicht nur erstmal Over-the-Air-Updates ausprobieren können, sondern eben auch 5.0.1. Weil da hatte ich ja gesagt, also bevor ich nicht 5.0.1 habe, möchte ich das iPhone 4S eigentlich gar nicht mehr groß doll benutzen. Weil das halt Akkulaufzeiten hat, die sind so unterirdisch wenig, dass halt keinen Spaß macht. So, Witz an 5.0.1 ist, dass da tatsächlich wohl auch noch ein Fehler drin stecken könnte. Und ich meine da jetzt nicht nur den, ja, man kann auch unsignierten Code ausführen, Fehler, den ich da eben schon mal hatte, sondern auch die Akkugeschichte ist wohl mutmaßlich nicht 300.000%ig sauber. Weil es irgendwie, wenn man eine Anwendung hat, die auf GPS zugreift, danach dann die Akkulaufzeit doch wieder in den Keller fällt. Angeblich. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobieren können. Weil über Nacht habe ich die Geräte sowieso immer am Strom, wenn ich hier zum Podcasten rausgehe, weil ich halt morgens keine Zeit habe, noch bis zu 2 Stunden drauf zu warten, bis alle Geräte fertig geladen sind. So, da ist am einfachsten, wenn man sie abends irgendwie an den Stromrand klöppelt und sie dann morgen in ziemlich voll vom Strom wieder runternimmt. Dann braucht man längst nicht so lange. So, 5.0.1 ist jedenfalls jetzt da. Enthält so Kram wie eben einmal die Akkugeschichte, die ich jetzt hier auf dem 3GS auch schon mal bestätigen kann. 67% hat er jetzt, also ja, schon nicht mehr schlecht. Enthält dann fürs iPad erste Generation gibt es die Multitasking-Gesten, die man sich anschalten kann. Dann gab es den Magnetdeckelfehler beim iPad 2. Der soll da auch behoben sein. Und Irgendwas mit Documents in the Cloud Gedöns soll da auch behoben worden sein. Also irgendwie dann doch ziemlich viel dafür, dass es eigentlich das allererste Update ist, was nicht behoben wurde, definitiv nicht behoben wurde. Smart Playlist Bug, was auch definitiv nicht behoben wurde. Der Fehler, der manchmal beim Resume einer Audiodatei dann plötzlich stecken bleibt und dann, ich weiß nicht, wo er da spazieren geht, aber irgendwie hat er sich festgefressen. Den hatte ich vorhin Hoppernhof auch schon mal beim 4S. Von daher, ja, 5.0.1 ist da und 5.0.2 wird sich in der Pipeline jetzt schon verstecken. Plus, mir ist inzwischen auch nochmal eine Software in die Finger gefallen, die sich den Kernel eines iPhone-Betriebssystems angucken kann und da auch ein Bilddatum raus extrahiert kriegt. Der ist, also der Kernel vom 5.0.1 ist am 1. November abends gebaut worden. 1. November ist irgendwie ein paar Tage bevor verkündet wurde, dass es 5.0.1 geben soll. Aber ja. So, vor allen Dingen die Bildnummer deutet darauf hin, dass sie Beta 2 rausgelassen haben. Ist ja eigentlich nur noch, dies ist eine Entwicklerversion, die nur auf zertifizierten Entwicklergeräten laufen soll. Compiler-Direktive abgeschaltet haben und fertig. Warum das jetzt eine Woche gedauert hat, wäre mal eine interessante Frage. Aber gut, bei Androiden-Systemen dauert es ja durchaus auch mal Monate, bis ein fertiges Betriebssystem dann auf Geräten landen kann. Weil ja sowohl die Gerätehersteller als auch die Telefonnetzbetreiber da auch alle noch eine Meinung zu haben dürfen. So. Genau, dann gibt's Neues von der Mafia. US-Tantiemen habe ich bei Heise gefunden. Sammelklagen gegen große Plattenlabels in den USA könnten die Unternehmen teuer zu stehen kommen. In den Klagen fordern Musiker nachträglich höhere Tantiemen aus dem Online-Geschäft der Labels. Bisher schütten die großen Plattenfirmen für Musikdateien und Klingeltöne Tantiemen an Künstler und Produzenten aus, deren Berechtigung sich am Tonträgerverkauf orientiert. Weil ja Tonträger immer noch das Ein und Alles sind und es ja gar kein Online-Geschäft gibt. Wie, es gibt eigentlich fast nur noch ein Online-Geschäft und Tonträger sind inzwischen praktisch tot. Nach einem vom US-Rapper Eminem gegen Universal Music erstrittenen rechtskräftigen Urteil ist das digitale Geschäft allerdings nicht als herkömmlicher Tonträgerverkauf, sondern als Lizenzierung zu werten. Am Dienstag hat Carlton Douglas Ridenour alias Chuck D eine Sammelklage gegen die Universal Music Group eingereicht. Der Mitgründer Hip-Hop-Legende Public Enemy will für alle betroffenen UMG-Künstler eine Änderung der Praxis und Nachzahlung samt Zinsen erwirken. UMG bezweifelt die Zulässigkeit der Sammelklage, da Plattenverträge nicht alle gleich seien. Einzelklagen könnten sich aber wohl nur einige gut verdienende Musiker leisten. Oder anders ausgedrückt, die US-Musikmafia zahlt immer noch nach physische CD-Verkäufe? Haben die den Arsch offen? Vor allen Dingen, denk doch mal an die Künstler. Ist mir letzten Freitag aus dem Heise-Ticker entgegengestürzt. Dann hat SLS sich mal zur Schulwanze geäußert. Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger will den geplanten Einsatz eines Programms zur Suche nach Raubkopieren auf Schulcomputern stoppen. Die Vereinbarung zwischen der Kultusministerkonferenz und den Schulbuchverlagen müsse aus Datenschutzgründen wieder zurückgedreht werden, sagte die FDP-Politikerin im Bayerischen Fernsehen. Es dürfe keine, Anführungszeichen, Trojaner, Anführungszeichen, Technik eingesetzt werden, deren genaue Möglichkeiten noch gar nicht geklärt seien. Ja, offizielle Reaktionen von Leuten, die dazu befragt wurden, die da hätten was sagen müssen, war, aber die Software gibt's doch noch gar nicht, wir können uns doch gar nicht dazu äußern. Und warum macht ihr einen Vertrag über eine Software, von der ihr gar nicht wisst, ob die überhaupt gesetzeskonform sein kann? Habt ihr irgendwie den Knall noch nicht gehört? Okay, der Begriff Trojaner, den Netzpolitik da aufgebracht hat, ist Blödfuck. Mit einem Trojaner hat er nichts zu tun. Griechen sind da tendenziell auch eher keine drinne. Und von daher, ja, ne? Weil bekanntlich das trojanische Pferd war der Weg, wie griechische Soldaten nach Troja gelangt sind. Nicht Trojaner, also die Bewohner der Stadt irgendwo rein. Aber ja, mit der Software wollen sich die Schulbuchverlage vom kommenden Frühjahr an Schulcomputer nach digitalen Raubkopien von Unterrichtsmaterial durchforsten lassen. Jährlich soll 1% der Schulen damit überprüft werden. 1% der Computer, soweit ich weiß. Aber ja. So, dann hat Weichei ist dann gescheitert, nämlich mit seinem Vorstoß gegen Facebook-Fanseiten. Von den 15 angeschriebenen öffentlichen und privaten Betreibern habe nur eine öffentliche Stelle ihre Fanpage deaktiviert, erklärte Weicheis Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein am Freitag. Okay, okay, Freitag. Ich nehme nochmal hin, dass das noch vor dem großen Psychiatrie-Daten-Skandal war. Und erwarte jetzt, dass Weichei seine dumme, vorlaute Fresse hält, bis das Ding nicht 100%ig aufgeklärt ist. Bis nicht eine Staatsanwaltschaft übernommen hat und darüber meditiert, gegen wen sie denn welche Form von Verfahren wie aufsetzen will. Na, weil also hier unwichtig. Na, oh, wenn man da auf den Gefällt-mir-Button draufklickt, dann werden Daten nach USA übertragen. Ja, da lagen psychologische Patientendaten frei im Internet rum. Na, wichtig gegen unwichtig. Herr Weichei. Na, also, ja, da gibt's Prioritäten, die sind ein bisschen falsch. Ist vom Samstag. Auch am Samstag gab es dann den Twitgang. Twitters iOS-Entwickler Loren Brichter. Nämlich von der ursprünglich mal Tweety genannten App, die dann Twitter vor iPhone wurde, hat Twitter dann wieder verlassen und noch nicht angekündigt, was er denn in Zukunft machen will. Oder anders ausgedrückt, jetzt gibt es da zumindest den ursprünglichen Entwickler nicht mehr im Haus. So, nachdem allerdings Tweety, nachdem es dann vereinnahmt wurde, doch recht schnell an die Wand geknallt wurde. Ich sag nur Dickbar. Da hatte ich ja meinen Spaß auf dem 3G damals, beziehungsweise da hatte ich gar keinen Spaß auf dem 3G damals, weil es auf dem 3G schlicht und ergreifend nicht mehr startete. Weil es irgendwie ewig gebraucht hat, irgendwas zu tun, was auf einem 3G einfach nicht ging, weil es da zu lahmarschig war. Aber ja, gut, inzwischen habe ich das 3G nur noch zu Hause liegen. Auch als mobile Uhr setze ich es ja gar nicht ein. Nebenbei, ich habe 11.11 Uhr gar nicht laut Terror gemacht. Wir haben jetzt 11.32 Uhr, fällt mir hier gerade auf. Aber ja, also jedenfalls der Brichter, der hat dann jedenfalls da seinen Hut genommen und ist dann gegangen. Oder vielleicht hat er auch keinen Hut genommen, auf jeden Fall ist er weg. Dann gibt's Paput. Ohne Software Patente gab es mehr Innovationen, sagte Googles Patentanwalt Tim Porter in einem Interview mit der Tageszeitung San Francisco Chronicle. So habe Microsoft erst 1988 das erste Softwarepatent angemeldet, nachdem es bereits Word und DOS herausgebracht hatte. Auf die Frage, ob Software überhaupt patentierbar sein solle, antwortete Porter jedoch ausweichend. Damals wurde Software durch das Urheberrecht und andere Mittel geschützt. Es gibt sicherlich Argumente, dass das angemessener ist. Viele Menschen dürften zustimmen, dass das gegenwärtige System kaputt ist. Grundlage vieler zurzeit stattfindender Patentprozesse seien Schutzschriften aus einer 10 bis 15 Jahre dauernden Periode, in der die Patenterteilung sehr lax gehandhabt worden sei. Oder anders ausgedrückt, dem Google-Patentanwalt ist aufgefallen, dass das US-Patentsystem übrigens kaputt ist. Gratuliere! Möchten Sie einen Captain Obvious Award for Obvious Achievements haben oder reicht das, wenn ich einfach nur sage, ja ach, schön, dass Ihnen auch auffällt? Na, also meines Erachtens abgesehen, der Anwalt beschwert sich. Der Anwalt macht doch Geld damit, dass es da Gerichtsverfahren gibt, dass sich da Leute juristisch an die Gurgel springen. Oder ist der Festangestellte bei Google? Wenn der festangestellt ist, dann ist dem das nicht mehr wichtig. Könnte ich mir vorstellen. Na, also, ja, stammt von Montag. So, dann gibt es Space-Meldungen. Als erstes mal von Dienstag eine ISS-Go-Meldung, nachdem ja die irgendein Satellitenstart und letzte Woche hatte ich ja auch schon die Progress-Versorgungskapsel für die ISS, die erfolgreich mit Soyuz-Oberstufen gestartet sind. Nachdem das alles beides erfolgreich war, gab es dann auch offiziell die Meldung, ja, die nächste bemannte Crew soll starten am 13. November. Also so quasi demnächst. So dieses Wochenende irgendwie oder Anfang nächste Woche oder was weiß ich. Nee, Sonntag. Könnte aber sein, dass es dann so spät ist, dass es schon Montag ist bei uns. Also ja, sollen die jedenfalls starten. Und das wäre insofern ganz praktisch, als dann auf der ISS wieder eine Besatzung ist, die dann 200, wie viel waren es doch gleich, Tage da oben bleiben kann, bevor die Soyuz dann wieder runter muss. Aber ja, dieses Mal sind dabei der US-Astronaut Dan Burbank und die zwei russischen Kosmonauten Anatoli Ivinishin und Anton Kaplerov, wie auch immer man das richtig ausspricht. Aber ja, So, dann Noliens. Das Weiße Haus in Washington hat offiziell keinen Beweis für die Existenz von Außerirdischen. Mit dieser Erklärung reagierte das Weiße Haus auf eine Online-Petition. Fast 12.000 Menschen hatten darin Präsident Barack Obama aufgefordert, formell anzuerkennen, dass der US-Regierung Erkenntnisse über außerirdisches Leben vorlägen. Die US-Regierung habe für Leben außerhalb der Erde keinen Beweis. Es gebe darüber hinaus auch keine glaubhaften Informationen, die andeute, dass Beweise vor der Öffentlichkeit versteckt würden. Ja, Verschwörungstheorien bitte jetzt neu starten. Sie haben das gesagt, weil, ja, ist von Dienstag. Auch am Dienstag gab es dann noch eine Mars-Sonde, nämlich eine Mars-Sonde Phobos Grunt, wie auch immer man die richtig ausspricht. Die ist am Dienstagabend gestartet worden, nein, Montag. Ist jedenfalls gestartet worden und erfolgreich in die Erdumlaufbahn gelangt und danach dann aber dummerweise nicht mehr weiter erfolgreich gewesen. Da gab es dann nämlich ein Problem. Bei der spektakulären russischen Mission zum Marsmond Phobos sind schwere Probleme aufgetreten. Wenige Stunden nach dem Start vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan sei der unbemannte Frachter vom Kurs abgekommen, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos nach Angaben der Agentur Interfax mit. Grund sei vermutlich ein defekter Motor oder eine fehlerhafte Software. Roskosmos habe 3 Tage Zeit, das Raumschiff auf Kurs zu bringen. Die Sonde soll im kommenden Jahr Mars und Phobos erreichen und bei Umrundungen Daten zur Erde funken. Wobei es im Moment danach aussieht, dass das Vieh nicht aus der Erdumlaufbahn rausgekommen wäre. Also hier immer noch weiter um die Erde rumschwirrt. Dummerweise ist die Sonde nichts, was man eben mal so sauber in die Erdatmosphäre dann wieder eintreten lassen kann, zwecks Verglühen. Und ja, mal ganz davon abgesehen, dass es seine Mission in der Erdatmosphäre ja auch nicht erfüllen könnte, so richtig gut ist das nicht. Aber ja, mal ganz davon abgesehen, demnächst steht dann ja auch an der US-Start von Mars Science Lab alias Curiosity. Aber der braucht noch ein bisschen. So, dann gibt es einen Orion-Test, der eingeplant ist. Nämlich im Jahre 2014 soll ein Exploration-Test-Flight unbemannt aus Cape Canaveral starten und die Orion-Kapsel durch 2 Orbits bringen. Was unbemannt das weiteste ist, was seit 73 überhaupt irgendwie jemand geflogen ist, der eine Kapsel geflogen ist, die eigentlich für Menschen gedacht wäre. Und ja, was sie jetzt auch schon gemacht haben, Drop-Tests, also Orion-Kapseln ins Wasser geschmissen, um zu gucken, gibt es irgendwo Probleme, macht irgendwas Knirsch, was nicht Knirsch machen sollte, schwappt es irgendwo rein, das wäre ja doch ein bisschen unpraktisch. Na, weil die Orion-Kapsel ja wieder wie die Apollos damals nach der Mission schlicht im Wasser Platsch machen soll und ja, das wäre schon unpraktisch, wenn es dabei dann zu bösen Verletzungen der Insassen käme oder ähnliches. Aber ja, ist von gestern. Dann Vorrettung ist gescheitert. Bei der fehlgeleiteten russischen Mars-Mond-Sonde Phobos Grunt sind erste Versuche einer Korrektur gescheitert. Die Software des 13 Tonnen schweren Transporters habe auf die Signale der Flugleitzentrale nicht reagiert, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos laut Agentur Interfax mit. Nach Einschätzung eines Experten besteht fast keine Chance mehr, den 120 Millionen Euro teuren Messapparat zu retten. Die Sonde schwebt um die Erde, weil ihre Triebwerke nach dem Start am Dienstag nicht angesprungen waren. Ups. Ja gut, Mars-Missionen haben ja so eine gewisse Tendenz dafür, dass sie dann auch mal an völlig unerwarteten Ecken fehlschlagen. Hier eine Sonde, die es nicht geschafft hat, aus dem Erstorbit rauszukommen. Warum auch immer. Aber ja. So, dann hat Google Plus Seiten eingeführt, dass man sich jetzt irgendwie Google Plus Pages backen kann, wie Fanseiten von Facebook. Was man irgendwie auf der einen Seite ganz praktisch finden kann, weil jetzt auch irgendwelche Marken auftauchen können. Ich habe mir für einen Comport auch eine angelegt, weil warum auch nicht. Was da allerdings im Gegensatz zu Facebook nicht funktioniert, dass Leute einfach mal so irgendwas da hinschreiben können, was dann die ganze Welt zu sehen bekommen kann. Also, ja. So, dann gibt's endlich mal einen Hardwarehersteller, der Androiden-Software einsetzt und sich gegen Microsoft wehrt, nämlich Barnes & Noble. Der US-amerikanische Buchhändler Barnes & Noble, Hersteller mehrerer Android-basierter Tablets und E-Book-Reader, hatte das amerikanische Justizministerium aufgefordert, die Lizenzforderungen von Microsoft für Android-Geräte zu untersuchen. Laut einem Bericht von Bloomberg wirft Barnes & Noble dem Softwarehersteller vor, mit den Lizenzforderungen die Kosten seiner Konkurrenten in die Höhe zu treiben, um Wettbewerb und Fortschritt bei mobilen Geräten zu verhindern. Laut Barnes & Noble soll Microsoft für die Patentlizenzen so viel Geld verlangen wie für eine Windows Phone Lizenz. Ja, also weil Microsoft hat da geklagt gegen Barnes & Noble, weil das Tablet Nook Color 5 Microsoft-Patente verletzt sein soll. Laut Microsoft sollen mittlerweile rund die Hälfte der Umsätze mit Android-Geräten auf Firmen entfallen, die an Redmond-Lizenzgebühren zahlen. Na, Google hat ja irgendwie seinen Arsch noch nicht in die Höhe bekommen. Was mich ja so ein bisschen wundert, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass Google groß genug und fett genug ist, wenigstens gegen Microsoft dann mal was tun zu können. Aber offensichtlich wollen die entweder nicht oder können wirklich nicht. Aber ja. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, was ich immerhin schon zweimal in alten Podcasts gespielt habe. Nämlich von Magnatune habe ich gefunden die Band Self Delusion mit dem Album Happiness Hurts Me. Davon gibt es den 5. Titel I Had to Kill All I Loved. 5 Minuten 29 inklusive Magnatune-Outro, was ich noch rausschneiden sollte, wenn ich dran denke. Weil wenn ich das nicht mache, dann hört ihr was, was nicht zur Musik gehört. Der Hund ruft komisch. So, gespielt habe ich das nämlich schon mal, hatte ich dann noch nachgeguckt, in Comport 109 und 153. Und ihr kriegt dann auf die Ohren, gefolgt von einem Fora-Ausschnitt Neil deGrasse Tyson, Earth is Bad for Life. Der Neil deGrasse Tyson fällt vor allen Dingen damit auf, dass er demnächst bei FUDS, nicht FUDS News, aber bei dem US-Fernsehsender Fox so eine Art Kosmos-Sendung wie Herr Sagan machen will. Und ja. Und der jedenfalls hat sich geäußert, dass Earth ja in Wirklichkeit schlecht fürs Leben wäre. In einer Minute 43 habe ich das hier als Outro rumliegen. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich hier alles grün habe. Eigentlich muss ich ja nur die Teilfolgen-Titel-Einträge begucken. Wenn die grün sind, ist alles darunter grün. Ne, scroll hoch, will er nicht. Ja, alles grün. So, dann drohe ich erstmal damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise nächste Woche, wenn es dann noch kälter ist als jetzt, wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen wollen könnte. Schau mal, dass es dann weniger windig ist, weil die Winterhandschuhe sind jetzt da doch schon empfindlich unwarm. Aber ja, so und genau. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Reaktionen zukommen lassen wollt, weil ihr zum Beispiel wisst, wie man die Phobos Grunt richtig ausspricht, Grund sagen die Nachrichtensprecher, könnt ihr mir eine Mail an compublog@googlemail.com oder compot@me.com zukommen lassen, einen Twitter-Eintrag @compot adressieren, mich bei Google Plus ansprechen oder im compiblog.de compot 291 Teil 3 einen Kommentar hinterlassen. 62% hat das 3GS jetzt, das 4S hat tendenziell mehr, weil es nur bei Teil 1 überhaupt in die Nähe hätte kommen können. Aber ja. So, und dann drohe ich damit, wie gesagt, dass ich eventuell möglicherweise unter Umständen nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen wollen könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. Und jetzt viel Spaß mit I Had to Kill All I Loved von Self Delusion, was glaube ich. Ich kann gerade nicht nachgucken, weil der hier nämlich erst noch einen Sync machen muss, bevor ich wieder reingucken kann. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
hurts me.
I have a pet peeve, because don't get me started, but you just did. I'll tell you, I'm tired of running away from natural disasters, okay? Why is it that there's a flood, we got to run from the flood? The hurricane, evacuate, the volcano, run. I'm thinking, this is the 21st century, people. Why don't we, like, stop it from happening in the first place? Why do I have to read about, why are we building tornado shelters rather than figuring how to stop the tornado? Okay? We should think differently about the problems we face. By the way, this is part in one of the chapters of the ways Earth wants to kill us. All right? This is in response to the people out there who say, oh, Earth is just perfect for life. Oh, what a haven in all the universe, just right. It's not just right. Every opportunity it gets, it tries to kill us. Add it up. The tsunamis, the hurricanes, the tornadoes, the asteroids, the three quarters of the Earth. If I drop you butt naked, you're dead 10 minutes later. Because something eats you. Okay?
So this is the anti-Gaia
hypothesis? Anti-Gaia, yeah. Earth is bad for life. And evidence of that is, look at the fossil record. 99% of all species that ever lived are now extinct. That is not the signature of a planet that is in love with life.